bete ich noch für dich. Vater, wir danken, dass der Volker so spontan eingesprungen ist für die Predigt. Schenkt, dass er das, was er vorbereitet hat, rüberbringen kann, dass du durch ihn sprichst, dass du ihm die Vollmacht gibst, auch die Freude und die Kraft für die Predigt und dass sie ihm nicht fehlt morgen, dass er merkt, er hat keinen Ruhetag gehabt, sondern dass du ihm das ausgleichst und dass du einfach sein Schild bist und seine Kraft. Amen. Amen.
Wie geht's euch? Ich habe irgendwie das Gefühl heute Morgen, dass das Licht der Spur heller scheint und ich habe richtig Lust heute Morgen auf die Predigt, muss ich euch sagen, geht mir nicht immer so. Und ich habe Spaß dran zu sehen, wie die Kleine groß wäre, zum ersten Mal am Schlagzeug sitze, zum ersten Mal am Kontrabass sitze, stehe, wie wir miteinander beten. Der Lobpreis war heute lauter wie sonst, zumindest habe ich so wahrgenommen, intensiver. Wir können füreinander beten, miteinander beten. Es sind herrliche Nachrichten von Zieglers. Neues Kind kommt auf die Welt. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Es sind auch schwere Nachrichten. Vielleicht auch manche wirklich schwer zu ertragen, wenn das herrscht von Syrien. Syrien gibt es auch eine Verheißung in der Bibel. Damaskus wird nicht mehr sein. Irgendwann wird Damaskus nicht mehr sein. Man wird es nicht mehr finden. Da passiert noch viel. Schwer zu ertragen, aber in Gottes Plan. Auch heute haben wir eine Bibelstelle, schwer zu ertragen, aber in Gottes Plan. Teilt mal die Bibel aus. Ich möchte euch auch ermutigen, nehmt die Papierbibel. Ich mache zumindest die Erfahrung, dass Papierbibel was anderes ist wie in der App. Man bekommt eine Orientierung. Man weiß, was vorne, was hinter, was früher, was später ist. Teilt es mal aus. Wir bleiben in unsere fortlaufende Bibellese und wir sind angekommen, Markus 14, Vers 53 bis 65, Jesus vor dem Hohen Rat. Wir sind mitten in der Passionswoche, wir dürften jetzt am Donnerstagvormittag sein. Gefangennahme liegt hinter uns. Markus hat es uns letzte Woche gepredigt. Der eine Jüngling, der eine Mann ist nackt geflüchtet. Das war der Schluss von der letzten Predigt. Ich habe die Woche gefragt, wer wohl dieser Mann sei, weil da steht ja explizit drin, jener Mann. Offensichtlich ist bekannt, wer es war. Habt ihr eine Vorstellung davon, wer es sein könnte? Vieles spricht dafür, dass es Markus war, der das Evangelium schreibt, ja, dass der wohl da dabei war. Aber ist das nur so an der Seite. Ab Vers 53 geht's los. Und sie führten Jesus ab zum hohen Priester und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen und Petrus folgte ihm von ferne bis hinein in den Hof des hohen Priesters und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage! Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Das ist unsere Bibelstelle heute. Was ist der Anspruch an die Predigt heute? Erstens, Jesus verherrliche, das muss immer der Anspruch an jede Predigt sein. Zweitens, Lehre und Unterweisung. Ich glaube, das sind die zwei großen Themen, die hinter dem Dienst Predigt stehen. Und es ist ein großer Schatz in der Bibel, dass man nicht jeden Fehler selber machen müsse, dass man aus Fehlern von anderen lernen könne. Und heute haben wir hier ein Paradebeispiel für einen Kardinalfehler. Ein Justizfehler mit maximaler Wirkung. Und lass mich in dem Punkt beten. Ja, Herr, wir stehen vor dir und wir wollen lernen aus dem, was du uns zu sagen hast. Wir haben die Bibel als dein Schatz. Es ist dein Wort. Ja, mach uns ruhig, mach uns auch gelassen, wo es jetzt gerade fehlt. Ja, und mach unsere Ohren offen und unser Herz weich, dass du zu uns durchdringst. Ja, wir sind in deiner Hand. Amen. Wer sitzt hier mit am Tisch? Vers 53. Und sie führten Jesus ab zum hohen Priester und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Die komplette jüdische Prominenz sitzt hier mit am Tisch. Und an der Spitze der hohe Priester. Wir können uns kurz vor Augen führen, was war die Aufgabe vom hohen Priester? Hohe Priester war der höchste Repräsentant des Jahwe-Glaubens. Näher als der hohe Priester kam kein anderer Jude an Jahwe heran. Nur der hohe Priester durfte am Tag der Versöhnung ins Allerheiligste. Und der hohe Priester war dafür zuständig, den wichtigsten sakralen Vorgang zu organisieren, die Aussöhnung des Volkes mit Gott. Im Normalfall war der hohe Priester, es war Amt auf Lebenszeit, aber die Zeiten hier waren nicht normal. In der Zeit wurde das Amt von den Römern vergeben. Und das Amt war nicht nur mit viel Prestige verbunden, sondern es war auch äußerst lukrativ. Der hohe Priester kontrollierte den Tempelbetrieb und er kontrollierte den Tempelschatz. Für alle frommen Juden war Tempelsteuer verpflichtend, vergleichbar mit unserer Kirchensteuer. Zudem haben die Pilger, die in die Stadt gekommen sind, Pilger aus aller Welt, Unsummen von Geld in die Stadt gespült. Geld für den Tempeldienst, mehrere tausend Priester, viele kleine Tempelangestellte und die komplette Verwaltung. Man schätzt in etwa die Gesamtzahl der Belegschaft auf 20.000 für den Tempel. Der Tempelbetrieb war die Lebensgrundlage und die Altersvorsorge für die meisten Menschen in Jerusalem und der Hohepriester war der Boss. Eine Position mit viel Verantwortung, aber auch mit vielen Privilegien, hohes Einkommen, hoher Lebensstandard, Palast zum Wohnen, viele Diener. Was für ein krasser Gegensatz zum ersten Hohepriester. Der erste Hohepriester, den Gott selbst eingesetzt hat, war Aaron. Seine Aufgabe war dienen, dienen, dienen. Gott diene, dem Volk diene und auch seinem kleinen Bruder diene. Sein kleiner Bruder war Mose. Das war der Hohepriester. Was wissen wir über den Hohepriester hier? Er heißt, wie der Vater von Jesus selbst, er heißt Josef. Uns besser bekannt ist er unter seinem Familienname Josef ben Kaiphas. Wir kennen ihn als Kaiphas. Und Kaiphas, der war der Prototyp von einem gewieften Politiker. Er war ehrgeizig. Seine Karriere hat er befeuert durch die Heirat mit der Tochter vom ehemaligen Hohepriester, von Hannas. Hannas war der ehemalige Hohepriester. Der wurde von den Römern abgesetzt. Aber er war nach wie vor die graue Eminenz im Hintergrund, auch er saß an dem Tag mit hier in der Runde. Und der Clan von Hannas hat das hohe Priesteramt für ungefähr 60 Jahre beherrscht. Für ungefähr 60 Jahre war der Hannes-Clan an der Spitze, der hohe Priester an der Spitze von Israel, an der Spitze der Jude. 7 hohe Priester stammen nacheinander mit kleineren Unterbrechungen aus der Hannas-Sippe. Und so wird hier Kaiphas hohe Priester und er bleibt es für 18 Jahre, ein Rekord in der damaligen Zeit. Keiner war länger Hohepriester wie Kaiphas. Vor ein paar Monaten erst habe ich ihn die Römer zum neuen Statthalter eingesetzt. Vor ein paar Monaten hatte die Römer einen neuen Statthalter eingesetzt, Pontius Pilatus. Normalerweise setzt der neue Statthalter auch einen neuen Hohepriester ein. Den Posten bekommt der, der am meisten zu bieten hat. So funktioniert es in Rom. Nicht so hier. Wie es Kaiphas dazu bringt, dass er Hohepriester bleibt, ich weiß es nicht genau, wir wissen es nicht genau. Aber was Fakt ist, beide haben die gleiche Interesse. Beide brauchen Macht, wollen Macht. Beide brauchen Prestige, beide wollen Wohlstand. Und was da dazu braucht, ist vor allem Ruhe. Ruhe im Land und was die Ruhe stört, das muss weg. Und in der Situation kommt so ein dahergelaufener Prediger und stiftet Unruhe. Was hier passieren muss, ist klar. Das Mittel, um die eigene Interesse durchzusetzen, ist Gewalt. Die Todesstrafe, nichts Ungewöhnliches. Todesstrafe, ein bewährtes und ein übliches Mittel. Und der Beschluss, Jesus umzubringen, ist zumindest mal bei Kaiphas und einige andere aus dem Hohenrat schon vor Monaten gefallen. Wir hatten das in der fortlaufenden Predigt, es ging damals um das Gleichnis vom Weingärtner, von den Weingärtner, als die beschlossen haben, Jesus umzubringen. Was es jetzt aber noch braucht, ist eine ordentliche Gerichtsverhandlung. Es muss seine Ordnung haben und das Gremium, was da dafür zuständig ist, ist der Sanhedrin. Sanhedrin heißt wörtlich übersetzt Versammlung. Luther übersetzt es aber mit hoher Rat. 71 Ratsmitglieder, wenn 23 anwesend sind, ist der Sanhedrin schon beschlussfähig. Es ist nicht das Volk, was Jesus verurteilen wird. Es ist der Hannas-Clan, gut vernetzt, gut organisiert. Die Versammlung ist schnell einberufen. Man guckt drauf, dass vor allem die Linientreue da sind. Wohl nicht dabei, obwohl sie sicher auch dazu gehören würde, sind Mitglieder, die Sympathie für Jesus bekundet haben, wie Gamaliel, Josef von Arimathea oder auch Nikodemus. Wird nicht erwähnt, dass die mit am Tisch sitzen. Könnt ihr euch das so vorstellen, dass man so im Halbkreis um Jesus sitzt? Hannas, Kaiphas in der Mitte, der Chef der Tempelpolizei dabei, der war gestern dafür zuständig, Jesus zu verhaften. Sehr wahrscheinlich ist der Chef der Tempelpolizei, ein gewisser Jonathan, auch ein Sohn von Hannas. Es wird erwähnt, dass die Ältesten noch dabei sind, das sind in aller Regel die reiche Juden in der Stadt und die Schriftgelehrten, darunter auch die Pharisäer. Wie lautet die Anklage? Stiftung der Unruhe kommt nicht in Frage, dazu fehlen die Beweise. Jesus hat keine Unruhe gestiftet. Also lautet der Vorwurf Gotteslästerung. Auf dem Gebiet ist man bei einer möglichen Verurteilung viel flexibler. Doch wie genau kann man ausgerechnet Jesus Gotteslästerung vorwerfen? Ausgerechnet Jesus? Es ist doch die maximale Verkehrung der Tatsache. Wenn einer Gott nicht gelästert hat, dann doch Jesus. Mit allen seinen Aussagen, mit allen seinen Taten, mit allen Heilungen, mit allen Hinweisen auf die Schrift, kurz gesagt, mit seinem kompletten Leben, hat Jesus Gott verherrlicht und nicht verlästern. Und er lehrt seine Jünger ausdrücklich, Gott zu verherrlichen. Er lehrt seine Jünger darin, wir können es nachlesen, in Matthäus 5, 16, das ist seine öffentliche Aussage: Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es ist Teil der Bergpredigt. Da waren etliche Tausende dabei und haben es gehört. Wo soll man Zeuge für so einen Vorwurf herbringen, Gotteslästerung? Kein Wunder, dass es da dazu falsche Zeuge braucht, unehrliche Zeuge braucht. Etliche werden gehört und die Situation wird immer skurriler. Vers 56, denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Die Situation wird immer ungemütlicher. Kaiphas wird unruhig. Kaiphas hat berechtigt Angst, sich hier zu blamieren. Irgendein Argument muss doch zu finden sein. Vers 57. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis ab, gegen ihn ab und sprachen: Wir haben ihn sagen hören, er will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Wieder ein falscher Vorwurf, wieder falsche Zeuge, wieder ein Fehler in der Aussage. In Johannes 2, Vers 19 sagt Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und 2 Vers später wird erklären, Johannes 2, 21, doch Jesus hatte mit diesem Tempel seinen eigenen Körper gemeint, sein Tod und seine Auferstehung. Jesus hat nicht behauptet, er wird den Tempel abbrechen, sondern er hat gesagt: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Nicht er reißt ab. Wieder ein falscher Vorwurf. Aber Kaiphas erkennt in der Situation jetzt seine Chance. Vers 60. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich sagen? Auf, Jesus! Sag was dazu. Vers 61. Er aber schwieg und antwortete nichts. In der Situation oder in dem Stadium gleitet Kaiphas so langsam die Situation aus der Hand. Kein Vorwurf greift. Seine Zeuge verstricken sich in Widersprüche und der Angeklagte schweigt. Wenn man da nicht wahnsinnig wird, und Kaiphas reicht's jetzt echt. Ihm reißt der Gebot Geduldsfaden. Vers 61. Ich stelle mir das also vor, dass Kaiphas langsam laut wird. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und allen im Raum ist klar, dass es schon die ganze Zeit eigentlich nur um diese eine Frage geht. Nichts anderes gilt zu klären. Alles andere war Kindergarten, alles andere bisher war Pillepalle. Und alle haben bis jetzt bloß rumgeeiert. Aber ganz anders Jesus, der eiert nicht rum. Vers 62, Jesus aber sprach: Ich bin's, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Klare Aussage, vollkommene Wahrheit, vollkommene Souveränität. So, jetzt weiß Kaiphas, was er wissen wollte. Und der ganze Hohe Rat weiß, was er wissen muss. Aber es kann nicht sein, was nicht sein kann. Niemals ist der Gottes Sohn. Niemals ist der verheißene Messias, der verheißene Friedefürst, der Weltenherrscher, der Ewige, der Alpha, das Omega, niemals, niemals, niemals. Vor denen sitzt eine elende Gestalt, ohnmächtig ausgeliefert. Niemals ist der der Messias. Kaiphas ist Vollblutpolitiker und er weiß, wie das Spiel gespielt werden muss. Er steht auf und spektakulär zerreißt er seine Kleider. Vers 63. Da zerreißt der Hohepriester seine Kleider und sagt, was brauchen wir weitere Zeugen? Und ich glaube nicht, dass Kaiphas das gesagt hat, sondern Kaiphas hat es geschrien. Der ist in Rage jetzt. 64. Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Was meint ihr? Was meint ihr? Was meint ihr, wenn ihr die Frage beantworten müsst, ist Jesus Gottes Sohn? Sitzt er zur Rechten Gottes? Wird er wiederkommen? Hier geht es um den Kern des Glaubens, um die Essenz im Christentum. Nicht zuletzt ist dessen Teil vom apostolischen Glaubensbekenntnis. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wie fällt dein Urteil aus? Urteil im Hohen Rat ist einstimmig. Vers 64. Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Kaiphas, Hannas, die reiche Jude, die Pharisäer, der gesamte Hohe Rat fällt das Urteil, Tod durch Kreuzigung. Einig fällt Kaiphas das Urteil und alle anderen schließen sich an. Er ist vorne ausmarschiert. Alle anderen schließen sich an. Kaiphas ist der hohe Priester. Er ist der Präsident. Er hat Macht. Mit dem Präsident haben wir jetzt einfach den Querverweis auf den Trump nicht verwehren können. Er hat die Macht. Er ist die Autorität. Geld und Wohlstand sind sich einig, die reiche Jude. Alle Experten sitzen am Tisch, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und sie können sich sicher sein, dass dann auch das Volk hinterher trotteln wird. Urteilsbegründung, niemals ist Jesus Gott, niemals. Konsequenz, Jesus stirbt am Kreuz. Und lass es mich aussprechen, wie es ist, am Kreuz stirbt man nicht, am Kreuz da verreckt man. Wie fällt dein Urteil aus? Wenn du nicht eindeutig zu dem Urteil kommst, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann denk lieber nochmal nach. Kein noch so guter Beweis, kein noch so guter Zeuge ist in der Lage, der Tatsache zu widersprechen. Vers 65. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Gesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihm ins Angesicht. Muss das sein? Überheblichkeit, Arroganz, blanker Zynismus. Sofort wird die hässliche Seite, aber auch die wahre Seite der Menschheit sichtbar. Was war der Fehler von Kaiphas? Aus was können wir lernen? Macht, Gier, Stolz. Jesus stellt durch sein Verhalten alles in Frage. Und Kaiphas ist nicht mehr in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Buße und Umkehr hätte ihn gerettet. Gewählt hat er Ahnseher und Macht. Ich will nicht den gleichen Fehler machen. Ich will nicht rumeiern. Aber ich will Jesus die Frage stellen und habe sie gestellt. Bist du der Christus? Wenn du die Frage stellst, wenn du Jesus die Frage stellst, bist du der Christus? Wird er dir unmissverständlich und eine klare Antwort geben. Ja, ich bin's. Und ihr werdet mich sitzen sehen bei meinem Vater. Und ich werde wiederkommen. Stell die Frage und dann fällt dein Urteil. Das war der Teil der Predigt, um draus zu lernen. Jetzt bleibt noch der Teil, um Jesus zu verherrlichen. Und das ist wirklich leicht hier. Wie erleben wir Jesus in der Textstelle? Offensichtlich ohnmächtig. Ohnmächtiger wie einer, über den ein Todesurteil verhängt wird. Ohnmächtiger kann man nicht sein. Ohnmächtig im wörtlichen Sinn, ohne Macht. Aber was ist die Tatsache? Jesus hat alle guten Argumente auf seiner Seite. Und auch wenn er wollte, hätte er den Prozess gewonnen. Er ist in der Situation völlig selbstbestimmt. Ein paar Verse zurück im gleichen Kapitel, Vers 41. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. In der Situation ist Jesus freiwillig und selbstbestimmt. Und alle Macht ist auf seiner Seite. Matthäus 26, Vers 53, Parallelstelle dazu. Auch wieder ein paar Verse zurück bei der Verhaftung. Erinnert euch dran, Petrus hat dem Tempeldiener Ohr abgeschlagen. Sagt Jesus, steck dein Schwert weg. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? 12 Legionen sind wie viel? 72.000. 72.000 Engel. Ein Gebet, einmal kurz den Vater bitte und Jesus hat 72.000 bewaffnete Engel an seiner Seite. Wisst ihr, wie souverän, dass Jesus in der Situation war? Und wie freiwillig, dass der in der Situation war? Und Kaiphas treibt es in den Wahnsinn. Wieso macht Jesus das? Wieso macht Jesus das? Alle Macht auf seiner Seite, alles Recht auf seiner Seite und trotzdem nimmt er so Ohnmächtigkeit an. Aus purer Liebe. Mehr Liebe geht nicht. Nichts, was du aushalten musst, hat er nicht schon freiwillig ausgehalten. Keine Ohnmacht, keine Demütigung, keine Schande, nicht mal der Tod. Das trotz vollkommener Macht. Macht über Ohnmacht, über Demütigung, über der Tod. Jesus ist allmächtig, er ist ewig, er ist heilig. Er hat es in der Situation vom Horat bewiesen, er hat es durch seine Auferstehung bewiesen und er hat es durch seine ganze Offenbarung bewiesen. Er allein ist unsere Rettung, er allein ist unsere Anbetung würdig. Ich fand so klasse die Liedauswahl heute. Es war dabei, jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jedes Knie wird sich beugen vor dir. Die Situation wird kommen, ganz sicher. Ich weiß nicht, ob Kaiphas eine zweite Möglichkeit bekommen hat. Die Liebe und die Gnade steht über allem, vielleicht da über Kaiphas. Ganz sicher über uns. Amen.